Ein Nachbar von meinen Eltern, mittlerweile ist er schon sehr alt, der erzählte mir mal, als ich noch bei ihnen gewohnt habe, bei meinen Eltern, dass er eine Reise durch die Welt gemacht hat. Um Geld zu sparen, hat er das auf sehr einfache und primitive Art und Weise gemacht. Unter anderem war er in ganz einfachen Unterkünften am Schlafen und hat sich auch immer günstiges Essen besorgt. Da er kaum Gepäck bei sich hatte und auch äußerlich ziemlich heruntergekommen aussah, dachte niemand, dass er überhaupt Geld hat. Und obwohl er äußerlich arm aussah, hat er sich von Zeit zu Zeit immer wieder einen gewissen Luxus geleistet. Er ist nämlich dann in ein besseres Hotel gegangen, hat dort übernachtet und so ein paar Tage hat er so ein bisschen das genossen und ist dann, nachdem frisch geduscht und so weiter, dann wieder weitergezogen. Und diesen Luxus konnte er sich nur leisten, weil er eine Kreditkarte bei sich in seinem Schuh versteckt hatte. Und damit konnte er jedes Mal auch das Hotel bezahlen. Auf den ersten Blick betrachtet, kann man ja sagen, ja, der Nachbar war wirklich jemand, der mutig war, der sich in so ein Abenteuer gestürzt hat und wollte das machen. Aber wenn man mal ein bisschen so überlegt, war es doch nicht so mutig, sondern so seine letzte Absicherung, das war so seine Kreditkarte. Das hat ihm Sicherheit gegeben. Wenn wir uns den Text heute aus Lukas 9 anschauen, dann werden wir feststellen, dass die Jünger, die Jesus losschickt, keine Kreditkarte bei sich hatten. Und die hatten fast nichts bei sich, als die Klamotten, die sie am Körper getragen hat, und Jesus schickt sie los. Keine letzten Sicherheiten. Doch das Spannende ist, es war auch nicht nötig, weil Jesus ihnen alles das gegeben hat, was sie wirklich brauchen. Ich möchte den Text nochmal vorlesen in einer anderen Übersetzung. Da lesen wir, Jesus rief seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Nehmt nichts mit auf die Reise, befahl er ihnen. Weder Wanderstock noch Tasche, weder Essen noch Geld, nicht einmal ein zweites Hemd. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann bleibt dort zu Gast, bis ihr weiterzieht. Seid ihr aber in der Stadt nicht willkommen, dann geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen dafür, dass ihr die Stadt dem Urteil Gottes überlasst. Die Jünger machten sich auf den Weg, zogen von Ort zu Ort, überall verkündeten sie die rettende Botschaft und heilten die Kranken. Jesus schickt seine 12 Jünger los und wie Sabine das schon vorhin gesagt hat, ist es das erste Mal, dass sie diesen Missionseinsatz ohne Jesus machen. Normalerweise ist Jesus immer mit dabei gewesen, wenn geheilt, Dämonen ausgetrieben oder gepredigt wurde, dann hat Jesus das gemacht. Sie war nie aktiv. Und jetzt ist scheinbar so der Moment gekommen, wo Jesus möchte, dass sie ohne ihn das tun, was er die ganze Zeit getan hat. Und ich habe mich gefragt, wie ist es den Jüngern in dem Moment eigentlich so gegangen, als Jesus das so ihnen mitgeteilt hat? Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige von ihnen so ganz begeistert waren und dachten, man, endlich können wir so krasse Dinge machen, wie Jesus das gemacht hat. Mann, super, los geht's. Aber vielleicht gab es auch andere, die irgendwie so Angst und Zweifel hatten. Mensch, ohne Jesus, das sollen wir jetzt machen, das kriegen wir doch nie hin, nie im Leben. Das Besondere ist, dass Jesus genau weiß, was seine Jünger denken und fühlen. Er kennt ihren Eifer, vielleicht kennt er sogar auch ihre Selbstüberschätzung, dass sie alles hinbekommen. Er kennt ihre Angst, ihre Zweifel, er kennt ihren fehlenden Selbstwert und ihre Defizite. Und doch obwohl er das alles weiß, schickt er sie trotzdem los. Und das ist auch etwas, was uns gilt. Wenn Jesus seine Jünger und demnach auch uns sendet, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er weiß, wer wir sind. Und er weiß auch immer, was er uns zumutet. Gott ist wie ein sehr guter Vater. Er, Gott, unser Vater, er kennt uns als seine Kinder und er liebt uns. Und er weiß, was wir können und was wir nicht können. Er kennt unseren Mut, unsere Ängste, unser Selbstvertrauen und unsere Mutlosigkeit. Jesus kennt uns und er weiß, warum und wohin er uns sendet. Und ich weiß nicht, wer von euch den Rundbrief, der immer per Mail kommt, von unseren anderen Missionaren Knies gelesen hat. Ich habe ihn heute Morgen gelesen und ich habe gedacht, das ist genau das. Die sind ja auch losgefahren, sind noch nicht so lange wie jetzt Kochs über 10 Jahre in Taiwan. Aber, und ich erinnere mich, welche Not, welche Herausforderungen sie hatten, wo dann die Sprache gelernt wurde und immer noch Mühe hatten, die kleinen Kinder, die sie haben, die da unterkommen, wo gehen sie hin, wie läuft das? Und ich kann mir vorstellen, dass sie manchmal sich gefragt haben, stimmt das? Haben wir da richtig auf Gott gehört? Hat er uns gesendet, dass wir dorthin sollen, nach Taiwan? Und jetzt diesen Rundbrief, den ich heute gelesen habe, dann ist es deutlich, man, Gott hat echt das so gemacht. Langsam verstehen sie die Sprache besser, sie können besser sprechen und es wird vieles gut. Da, wo sie jetzt ihren nächsten Einsatzort haben, das ist genau der Platz, wo sie merken, da passt es, auch für die Kinder passt es. Und das ist so etwas, wo ich denke, wir müssen uns bewusst machen, dass wenn Jesus uns sendet, dass es nicht wir sind, die uns irgendwo selbst hinsenden, sondern das ist Jesus, der uns sendet. Und dann hat er die Verantwortung dafür, was da wird und was klappt und was nicht klappt. Wenn Jesus uns sendet, dann weiß er aber nicht nur, wie es uns geht und was wir können und was nicht, sondern er stattet uns auch mit all dem aus, was wir für den Einsatz brauchen. Und in unserem Text sehen wir das bei den Jüngern sehr deutlich. Auf eine besondere Weise befähigt er sie. Da heißt es, Jesus gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Jesus gibt ihnen Kraft und Vollmacht. Und wenn man sich diese Worte anschaut im griechischen Originaltext der Bibel, dann steht für Kraft das Wort Dynamis. Und keiner von uns braucht Griechisch, weil wir genau wissen, das ist dasselbe Wort wie Dynamit. Solch eine Kraft kriegen sie, dass es wirklich Dinge sprengen kann, das hat Kraft. Und das Wort Vollmacht steht im Griechischen oder heißt im Griechischen Exousia. Und Exousia bedeutet, dass Gott jemanden befähigt, Kraft und die Vollmacht, oder er überträgt die Vollmacht und die Kraft auf einen Menschen. Er kriegt dieselbe Macht, die Gott hat, überträgt Gott die Macht. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, dass es nicht nur um Kraft und Dynamis geht, sondern oder Kraft und Vollmacht, sondern das, was das beinhaltet, ist, dass es der Heilige Geist ist, den Jesus jetzt auf seine Jünger überträgt. Und dieser Geist hat Exousia und Dynamit. Und wenn wir uns dann nochmal bewusst machen, dass dieser Geist, mit dem Jesus ein paar Tage vorher 4.000 bis 6.000 Dämonen aus diesen Gerasener ausgetrieben hat, dass er jetzt diesen Geist auf seine Jünger überträgt, dann ist das gewaltig. Und dann dürfen wir uns mal bewusst machen, was das für uns heute bedeutet. Jesus-Jünger bekommen den Heiligen Geist in der Situation nur für den Missionseinsatz, nur für eine begrenzte Zeit, in dem sie das machen, wenn sie zurückkommen, ist der Geist wieder weg. Wir dagegen haben Gottes Geist die ganze Zeit dauerhaft auf uns. Wenn wir an Jesus Christus glauben, bekommen wir den Heiligen Geist. Das geht gar nicht anders. Aber auch wenn wir den Heiligen Geist haben, man kann ja denken, dann passiert alles, dann läuft immer alles, wir werden alle Dämonen austreiben und jeder wird sich bekehren oder was weiß ich. Seine Jünger, so sagt es Jesus ihnen voraus, werden nicht alle Menschen heilen, sie werden nicht alle Menschen entdämonisieren und nicht alle Menschen evangelisieren können. Und auch wir werden immer wieder erleben, dass nicht alles funktioniert, obwohl wir voll dem Heiligen Geist sind. Das ist eine Realität. Und es geht letztendlich nicht um uns, sondern es geht um Gott. Es ist Gottes Problem, wenn etwas passiert oder es passiert nicht. Es ist nicht unser Problem. Und das bringt auch nochmal den nächsten Gedanken, den ich habe, der gehört dazu, dass es nicht an uns liegt. Und das ist so der Gedanke, dass wir uns bewusst machen müssen, dass es bei dem Heiligen Geist nicht immer nur um uns geht. Die Kraft, die Jünger für diesen Einsatz bekommen, gibt Jesus ihnen, damit sie anderen dienen können. Zuallererst den anderen. Die Jünger sollen andere heilen. Sie sollen anderen den Dämon austreiben und sie sollen anderen das Evangelium bringen. Dass das natürlich im Umkehrschluss etwas mit ihnen macht, dass das bewirkt, das ist klar. Aber erstmal nicht. Und ich muss euch ehrlich auch sagen, dass es in meinem Glaubensleben eine Zeit gab, da hätte ich gerne mit der Kraft des Heiligen Geistes Menschen geheilt. Ich hatte damals in der Zeit ziemlich intensiven Kontakt zu Christen, die wirklich Heilung erlebt haben, Wunder erlebt haben. Und ich habe gedacht, ich möchte das auch erleben. Hab mir gefragt, glaube ich zu wenig, was ist da? Und ich habe mich sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich habe viel gebetet dafür, aber es ist nichts passiert. Und irgendwann hat Jesus mir gesagt, Björn, lieber Björn, es geht nicht um dich. Es geht um mich und um andere Menschen. Und das war für mich schmerzhaft und heilsam zugleich. Ich musste erkennen, dass ich die gute Gabe Gottes für mich missbrauchen wollte. Ich wollte was erleben. Ich wollte der tolle Mann sein, der Heilung bewirkt. Es ging nur um mich. Mein Wunsch war letztendlich so ein fromm verpackter Egoismus. Und Jesus gibt den Geist auch für uns, das ist ganz klar, er wirkt ja an uns. Aber wenn er uns manchmal aussendet, dann geht es erstmal um an. Es geht in allererster Linie um Gott und dann um andere und dann um uns. Was auch nochmal eine spannende Frage ist bei diesem Missionsbericht, ob denn dieser Bericht, das, was da gesagt wird und was man tun soll, ob der jetzt exemplarisch für alle Missionseinsätze gilt. Es gibt Christen, die schlussfolgern es daraus. Sie sagen, ja, Jesus schickt doch los und sagt, vertraut nur, nehmt nichts mit und dann wird das klappen. Gott wird alles Nötige schenken. Ihr braucht nicht planen und vorsorgen und irgendwas organisieren, das ist ungeistlich. Ihr habt zu wenig Glauben, es wird passieren. Und da müssen wir uns einmal erstmal bewusst machen, dass dieser Missionsbefehl ein ganz anderer ist als der Missionsbefehl, den wir in Matthäus 28 finden. Dieser Missionsbefehl beschränkt sich erstmal nur auf Juden. Und erst nach der Auferstehung, wo Matthäus 28 dann zum Greifen kommt, erst dann erweitert Jesus den Blick für alle Menschen. Aber vorher, das sagt er häufiger, wenn irgendwie Leute was zu ihm wollten und gesagt, ich bin nur erstmal für das Haus, für das jüdische Haus gekommen, also für die Juden in Israel und dann danach erst für die Heiden. Und dazu kommt noch, dass diese Anweisung bei diesem Missionseinsatz, kein Geld, keine Kleidung und nichts anderes mitzunehmen, nur für diesen Einsatz gilt. Und das wird deutlich, wenn wir 13 Kapitel später im Lukas-Evangelium lesen, dann werden wir feststellen, was da steht. Dort fordert Jesus nämlich seine Jünger zu einer ganz anderen Handlung auf. Da sagt er auf einmal: Aber ab jetzt gilt etwas anderes. Nehmt euer Geld und Gepäck. Wer kein Schwert besitzt, soll seinen Mantel verkaufen und sich eins beschaffen. Das ist wichtig, dass wir erkennen, wir müssen verstehen, in welchem Kontext spricht Jesus das rein. Das gilt auch für Stellen des Alten Testaments. Was ist der Zusammenhang? Und dass man dann sagt und dann sich erstmal fragt, ist das eine allgemeingültige Aussage? Ist das vielleicht nur etwas, wo Jesus oder die Bibel etwas beschreibt, was man macht oder was gemacht wird? Oder kann man auch sagen, das ist gleichzeitig eine Übertragung, das ist allgemeingültig? Und in dem Fall ist das keine allgemeingültige Missionsprinzip, dass wir jetzt nur losgehen sollen. Denn hätten wir Knies wie auch Kochs überhaupt nicht aussenden dürfen. Da ist sehr viel Planung und sehr viel. Und wer es nicht glauben kann, gern die Sabine Kaiser von OMF mal selbst fragen, was sie alles planen und was organisiert müssen. Deswegen müssen wir das unterscheiden. Aber trotzdem können wir anhand dieses Auftrages, was Jesus sagt, ohne alles da loszugehen, können wir ein allgemeingültiges Prinzip ableiten. Jesus schickt sie ja, die Jünger ja, ohne alles los. Sie sollen keinen Stock mitnehmen, mit dem sie Hunde und Ankäufer fortjagen können. Sie sollen keine Tasche mitnehmen, was bedeutet, dass sie nirgendwo ihr Proviant, also Verpflegung für längere Zeit mitnehmen können. Also das auch nicht. Sie sollen auch nicht mal Geld mitnehmen, mit dem sie sich was kaufen können, auch nichts. Und dann ist es besonders heftig, dass sie nicht mal ein zweites Hemd, das kann man auch Untergewand nennen, das dürfen sie auch nicht nehmen. So ein Gewand hatte man, man hat es immer dabei, es war ein zweites, wenn es besonders nachts kalt wurde, dann hat man sich das übergezogen damals. Und die sollen nichts mitnehmen. Jesus schickt sie nur los mit dem Zeug, was sie gerade noch tragen, aber nichts anderes. Ich weiß nicht, wenn ihr mal euch das überlegt, wie plant ihr euren Urlaub? Würdet ihr da einfach sagen, oh ja, dann lasse ich mal mein Reisebudget, ist ja egal, ich lasse meine Medikamente weg und meine Wechselkleidung und Verpflegung schon gar nicht und wo ich dahin fahre, ist ja auch nicht wichtig, gut, kann man so machen. Aber so würdet ihr doch nicht in Urlaub gehen. Aber Jesus macht das. Und was beabsichtigt Jesus damit? Was soll es bringen, dass sie ohne alles, ohne jegliche Sicherheiten jetzt losziehen? Und es geht darum, dass Jesus möchte, dass sie ihm voll vertrauen. Voll vertrauen. Sie sollen merken, dass wenn auch Jesus jetzt körperlich nicht anwesend ist, nicht bei ihnen ist, dass er durch den Heiligen Geist durch ihnen wirkt und sie versorgen wird. Durch das Fehlen dieser Sicherheiten, das Wegfallen aller doppelter Böden, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich allein auf Jesus zu fokussieren. Weil sie haben nichts. Sie sind voll abhängig von Jesus. Und das ist ein Prinzip, da können wir sagen, das gilt auch für unsere Beziehung zu Jesus. Wir sollen Jesus voll vertrauen, dass er uns mit allem versorgt. Denn er hat versprochen, Ende des Missionswillens, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, Vers 20. Als Bea und ich eher zum Studium nach Krishona gegangen sind oder wollten, das war ja ein 5-jähriges Studium, da hatten wir keine großen finanziellen Absicherungen. Und ich weiß noch, dass im Vorfeld wir ein Gespräch mit dem damaligen Ältesten dort hatte aus meiner Heimatgemeinde. Und der hat dann nur, wir haben dann mal zusammengestellt, was wir an Spenden bekommen. Und dann guckte er drauf und er sagte nur, also ich muss euch echt sagen, das reicht ja hinten und vorne nicht, was ihr im Monat an Spenden bekommt. War sehr entmutigend. Und es hat gestimmt. Es hätte rein rechnerisch, rein menschlich, hätte es nicht gereicht. Aber wir hatten auf der anderen Seite diese Sendung, diese Berufung von Gott, ihr sollt dorthin gehen. Und es war faszinierend und zu erleben. Und ich sage, das waren nicht einfache Zeiten. Knies haben auch nicht einfache Zeiten und Kochs haben auch nicht einfache Zeiten, das hören wir. Es war manchmal sehr eng. Wir mussten wirklich damals jeden Franken, weil wir in der Schweiz waren, jeden Schweizer Franken doppelt umdrehen manchmal. Wir wussten nicht, wie wir unsere Krankenversicherung manchmal bezahlen sollten. Aber trotzdem, nach den 5 Jahren konnten wir das erleben, was die Jünger erlebt haben. Jesus, nach einige Zeit später, fragt er Jesus seine Jünger, als ich euch damals ohne Geld, Tasche und Schuhe aussandte, hat euch da etwas gefehlt? Und was die Jünger sagen, das konnten wir auch sagen. Nein, gar nichts. Jetzt werden so einige von euch sagen, gut, ich gehe nicht nach Geschona, ich gehe auch nicht in die Mission, auch nicht vollzeitlichen Dienst. Was soll ich dann damit anfangen mit dem Dings? Aber ich glaube, dass dieses Prinzip Vertrauen für jeden von uns gilt. Jesus möchte, dass jeder von uns lernt, ihm voll zu vertrauen. Egal, wo ihr seid, in jeder Situation, ihr sollt voll Jesus vertrauen. Und wisst ihr, wie Jesus euch manchmal herausfordert, wie er das macht, damit ihr ihm vertraut? Er lässt euch Dinge erleben, wo ihr nicht mehr wisst, wie soll es weitergehen. Da kommt eine Krankheit, da stirbt jemand, es gibt Probleme auf der Arbeit oder irgendwas anderes. Ihr habt Ärger mit eurem Nachbarn oder was weiß ich. Und dann könnt ihr gar nicht mehr anders, weil ihr eure ganze Intelligenz und alles, was ihr habt und Geld und so weiter, ihr könnt es nicht mehr einsetzen, weil es hat keine Wirkung. Ihr wisst nicht, ob da überhaupt was funktioniert. Und dann seid ihr aufgefordert und jetzt klammere ich mich nur an Jesus. Und ich muss ihm jetzt vertrauen und ich klammere mich an ihn. Und das vertieft unser Vertrauen. Jesus schickt uns das manchmal. Aber ich glaube auch, dass wir, wenn wir solch ein Vertrauenstraining nicht erleben, dass wir trotzdem auch selbst uns mal helfen können, tiefer in Jesus zu vertrauen. Und zwar, dass wir einfach uns mal ganz persönlich folgende Fragen stellen. Was sind eigentlich meine Sicherheiten, auf die ich mein Leben baue? Ist es mein Job? Ist es mein Geld? Sind es die Versicherungen, die ich abgeschlossen habe? Ist es mein Erbe, das ich vielleicht mal bekomme? Sind es meine Eltern? Sind es meine Kinder? Wo muss ich vielleicht Sicherheiten loslassen, damit ich neue Schritte gehen kann? Wo muss ich Sicherheiten loslassen? Wo muss ich vielleicht mal verzichten auf etwas? Wo ich genau merke, dass das ist nicht gut. Und es geht immer in diesem Bezug auf Jesus. Wo ersetze ich mit diesen Sicherheiten Jesus? Ich sage hier nicht, dass er eure Haftpflichtversicherung, eure Krankenversicherung aufgeht, darum geht es nicht. Aber es geht um das, was mir letztendlich die Sicherheit im Leben gibt. Und ihr wisst, nichts ist sicher. Das Einzige, was Sicherheit uns gibt, egal wie es kommt, ist Jesus Christus. Er trägt uns. Und das sehen wir auch bei den Jüngern nachher. Das hat durchgetragen. Es war das, was war. Sie wurden versorgt, sie sind in Häusern aufgenommen worden und so weiter. Nichts hat uns nachher gefehlt, haben sie gesagt. Bevor Jesus seine Jünger losschickt, weist er noch auf etwas sehr Wichtiges hin. Er sagt, wenn ihr in ein Haus kommt, dann bleibt dort zu Gast, bis ihr weiterzieht. Seid ihr aber in einer Stadt nicht willkommen, dann geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen dafür, dass ihr die Stadt dem Urteil Gottes überlasst. Wenn die Jünger in ein Haus eingeladen werden, dann bedeutet das nicht, dass sie jetzt in ein Gebäude betreten. Nicht nur, bedeutet es auch. Sondern es ist damit gemeint, dass sie Menschen begegnen, die dort in dem Haus leben. Und das Aufnehmen bedeutet nicht nur, dass sie wie damals orientalisch gastfreundlich versorgt wurden. Da hat man zum Essen eingeladen und kostenlos die Leute vielleicht sogar noch übernachten lassen, sondern das Einlassen in dieses Haus bedeutet, dass die Gastgeber eine geistliche Offenheit gegenüber den Jüngern und damit gegenüber Jesus haben. Es geht sogar so weit, dass diese Menschen dadurch Jesus aufnehmen und dann zum Glauben kommen. Ihr erinnert euch an den Zachäus, der da oben auf dem Baum sitzt und zu Jesus runterkommt. Und was sagt er zu ihm? Er sagt nicht, du musst dich bekehren. Er sagt, noch heute muss ich in dein Haus kommen. Das ist dieselbe Bedeutung. Man kommt zu Jesus und da ist eine Offenheit. Und die Jünger werden das erleben, so sagt es Jesus. Aber sie werden auch erleben, dass Menschen sie zurückweisen werden. Und durch diese Zurückweisung lehnen sie nicht nur die Jünger ab, sondern was viel dramatischer ist, lehnen gleichzeitig Jesus ab. Und das genau beschreibt Jesus, wenn er sagt, an einer anderen Stelle, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Aber wer mich ablehnt, der lehnt damit Gott selbst ab, der mich gesandt hat. Und das müssen wir uns überlegen, was da passiert. Das ist nicht irgendwie so eine banale Sache. Das ist dramatisch. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes, wenn Menschen Jesus ablehnen, eine Sache zwischen Leben und Tod. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der schreibt das sehr deutlich. Wie viel weniger werden wir der Strafe entkommen, wenn wir Gottes unvergleichliches Rettungsangebot ausschlagen? Wenn die Jünger abgelehnt werden, so sagt es Jesus, dann geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen dafür, dass die Stadt dem Urteil Gottes überlässt. Was bedeutet das denn, den Staub, die Schuhe abschütteln? Das wirkt ja so ein bisschen, man macht seine Schuhe nochmal sauber. Also wir können da wenig mit anfangen. Aber es ist sehr spannend, dass zur Zeit Jesu diese Sache total den Jüngern war vollkommen klar, was er meint. Es war nämlich so, dass wenn ein frommer Jude in ein heidnisches Gebiet gegangen ist und dann wieder zurückkam, dann hatte er, bevor er diese Grenze überschritten hat, seine Schuhe genommen und abgeklopft vom Staub. Und er wollte damit verhindern, symbolisch verhindern, dass etwas Unheiliges, also dieses heidnische Gebiet, in das heilige Gebiet reinkommt. Das sollte verhindert werden. Und jetzt sagt Jesus, mit den Abschütteln des Staubes sollen die Jünger den Menschen, die sie ablehnen, und das sind ja zuerst mal nur Juden, deutlich machen, wenn ihr Jesus nicht aufnehmt, dann seid ihr im Grunde keine Juden mehr. Ihr seid Heiden. Ihr seid aus dem Bund ausgeschlossen. Ihr verwirkt euer Heil, eure Rettung, euer ewiges Leben. Und das ist wieder allgemeingültig, das gilt auch heute. Jeder, der Jesus ablehnt, der entspricht Jesus, der entspricht sich selbst dadurch das Urteil. Jesus macht mit dieser symbolischen Haltung aber auch noch etwas anderes deutlich. Also die Folgen davon. Er sagt an einer anderen Stelle, Matthäus, werft, was heilig ist, nicht den Hunden hin. Sie werden euch angreifen und in Stücke reißen. Und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Sie werden die Perlen nur zertreten. Hunde und Schweine waren damals in Israel, wahrscheinlich bis heute noch, hatten keinen Wert. Sie galten als unreine Tiere. Die hat man verachtet. Und diesen Tieren jetzt, so sagt Jesus, etwas Heiliges vorzugeben, etwas Wertvolles, etwas ganz Besonderes vorzugeben, das ist eine Verschwendung, weil die können erstmal gar nichts damit anfangen, oder es geht sogar weit, dass sie es verachten. Und das ist eine Verschwendung des Heiligsten. Und ich habe mir so überlegt, was gibt es denn für ein Beispiel bei uns, wo man das vergleichen kann? Und dann kam mir so in den Sinn, das ist schon, glaube ich, jetzt 20 Jahre her, da weiß ich noch, Fußballnationalmannschaft, da gab es so eine Phase, das war so mein persönlicher Eindruck, da war es so, wenn wenn dann Fußballspieler in die Nationalmannschaft hineingewählt wurden, da war da wenig Begeisterung bei den Fußballspielern. Man ist halt hingegangen, aber lieber wäre man in Urlaub gefahren, war ja meistens nach der Saison. Und ja, und auch der DFB, der hat, so habe ich das Gefühl, die betteln förmlich darum, ach komm doch bitte bei uns in die Mannschaft rein, ist doch wichtig. Also die Zugehörigkeit in der Nationalmannschaft war scheinbar nichts Besonderes mehr. Und heute empfinde ich das ganz anders. Spielern ist bewusst, welche Ehre es ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie spielen dürfen, sondern es ist eine Ehre für sie, dass sie in diesem Team berufen werden und dass sie ihr Land repräsentieren dürfen. Und ich glaube, dass auch wir uns manchmal bewusst machen müssen, was das Evangelium eigentlich ist. Das Evangelium beinhaltet ja Jesus Christus, wer er ist und was er getan hat. Und das Evangelium ist das wertvollste und wichtigste, das es überhaupt gibt. Und so wie Jesus sagt, dass wir das Evangelium nicht wie eine Ramschware weiter anbieten sollen, sondern uns bewusst machen, wie wertvoll das ist, so sollen wir auch Menschen, mit denen wir über Jesus sprechen, nicht das Gefühl vermitteln, ach bitte, werd doch Christ. Also du könntest doch, das ist doch was Tolles, wenn du Jesus annimmst, sondern die müssen eigentlich spüren, was für ein unbegreifliches Geschenk das ist, was sie bekommen, unverdient. Und ich glaube, es tut gut, dass wir uns das immer wieder so ins Gedächtnis rufen, um was geht es eigentlich? Es hilft auch uns bewusst zu machen, was bedeutet es, dass wir mit Jesus leben, dass wir gerettet sind. Das ist nicht selbstverständlich, es ist Gnade. Kommen wir am Schluss nochmal zu meinem Nachbarn oder den Nachbarn meiner Eltern zurück. Der Nachbar hat damals wirklich eine faszinierende Reise durch die Welt gemacht. Er hatte so viele Eindrücke und Erfahrungen gemacht. Doch leider hat er nie die Erfahrung gemacht, wie es ist, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Er hat nicht erleben können, was es bedeutet, wenn man seine letzte Sicherheit nicht in sich selbst hat und nicht in seiner Kreditkarte, sondern allein in Jesus Christus. Und leider hat er noch nicht, ich sage noch nicht, leider ist er jetzt schwer dement, hat er noch nicht die beste Botschaft von allen, das Evangelium für sich persönlich angenommen. Aber das ist uns mein Nachbar oder der Nachbar meiner Eltern. Bei uns ist es anders. Wir dürfen das alles erfahren. Amen.